Kisten sind gepackt. Stative und anderes Equipment ist schon im Fahrzeug. Super Prom geht on the road, ist unterwegs, trifft Leute, die ihre Geschichten erzählen. Und da muss natürlich alles eingepackt werden. Und deshalb sieht es hier so aus. Es geht morgen rein, morgen geht's los. Erste Fahrt, erstes Gespräch. Übermorgen, Mittwoch genau, schon das zweite. Und so weiter. Also verfolgt uns in den sozialen Medien und ihr kriegt mit, wo wir sind. Und dann können wir uns treffen. Das wäre echt genial. Ein bisschen bin ich mir vorgekommen wie mein Gast, die sich Jahre darauf vorbereitet hat, in die Mission zu gehen. Was das heißt, wird sie erklären, in die Mission. Also die packt alles zusammen, stellt es bei irgendwelchen Leuten unter und geht nach Papua-Neuguinea. Und was sie dort erlebt und warum sie dahin geht, das erzählt sie in dem Film.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was das ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Ich hatte im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal wie abgedreht das war.
Du bist die erste Missionarin, die hier ist?
Oh, wow.
Oh, Trommelwirbel?
Nee, ich finde, der Titel wird immer ein bisschen überbewertet.
Ja, da können wir gern drüber reden. aber Missionarin, da reden wir auch gleich mal über die verschiedenen Begriffe oder Gedanken, die man dazu hat oder Assoziationen. Ihr seid in Papua-Neuguinea.
Richtig.
Das ist die Landkarte der Welt. Das ist irgendwo bei Australien, oder?
Also genau, nördlich von Australien.
Wenn wir hier jetzt drauf gucken, kannst du mal da drauf. Ja. Moment mal, ich mach mal so.
Okay. Hier ist Papua-Neuguinea und zwar ist das die rechte Hälfte von der Insel, die man sieht. Westlich ist West-Papua, gehört zu Indonesien und das ist Papua-Neuguinea.
Das Grüne?
Das Grüne.
Also das Grüne, ihr seht es hier. Das seid ihr.
Da sind wir.
Wie groß ist das? So im Vergleich?
Also ich kann jetzt keine Zahl nennen, aber ich glaube so ungefähr Deutschland, Schweiz, Österreich zusammengefasst.
Ach, so groß. Mhm. Und wo genau seid ihr da? In der Mitte oder am
Ziemlich Meer? In der Mitte, im Hochland. Die nächstgrößere Stadt heißt Goroka.
Ohne Meerblick?
Ohne Meerblick, aber wunderschöne Berge.
Gut.
Ja, genau.
Also Papua-Neuguinea.
Ja.
Was heißt Missionar oder wie wird man Missionar?
Ich finde, alle, die Christen sind, sind Missionare. Egal, ob ich im Ausland oder im Inland bin.
Mein Gedanke war Missionar. Okay, denke ich mir so, Tropenhelm?
Ja.
Khaki-Hose?
Aha.
Kann alles vom, Erstversorgung,
ja.
Zähne ziehen, bis hin zu Jeep reparieren.
Ja.
Und wohnt in einer Bambushütte.
Aha.
Und bringt den kleinen per Flanelltafel,
ja.
Biblische Geschichten nahe.
Ja.
Und wenn er das gemacht hat, geht er abends noch zum Indianerstamm und trommelt mit denen um die Wette.
Genau. Habe ich auch immer so gedacht. Hab halt wirklich auch ein falsches Bild gehabt. Ich habe als Jugendliche gerne Biografien gelesen von Missionaren. Ich glaube, das Leben, also die Beziehung, die zu Gott hatten, die fand ich faszinierend, weil diese persönliche Beziehung hatte ich nicht. Und also heute ist mir klar, dass ich nicht dafür ins Ausland muss oder den Titel Missionar haben muss, um das zu haben. Aber ich glaube, als Jugendlicher hat mich das halt sehr angesprochen und hatte dann dementsprechend ein falsches Bild vom Missionar. Habe immer gedacht, sowas kann ich nie werden.
Waren die so auf einer höheren Stufe?
Genau.
Geistlich gesprochen?
Geistlich gesprochen, genau.
Ah, okay.
Ja, und können halt alles, ja. Ne, wie du eben erzählt hast. Viele Jahre später oder einige Jahre später, 2002, habe ich einen Missionseinsatz mitgemacht nach Senegal.
Was heißt das?
Das heißt, ich habe mir von einer Missionsorganisation die Arbeit vor Ort angeschaut. Damals hieß sie New Tribes Mission, jetzt ist sie unter Ethnos 360 bekannt. Und das Ziel dieser Missionsorganisation ist, unerreichten oder die am wenigsten erreichten Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, Bibel zu übersetzen, Gemeindegründung zu machen. Und habe aber auch in die Bereiche gesehen, die im unterstützenden Dienst tätig sind. Also ich habe ein ganz weites Spektrum dieser Arbeit gesehen. Und vor allen Dingen, ich habe Missionare persönlich kennengelernt und habe gedacht, das sind ja ganz normale Menschen.
War das mit Frust verbunden, dass du dachtest, die fallen jetzt reihenweise vom Sockel? Weil die sind gar nicht so heilig, wie du
das... Ja, Nee, überhaupt eigentlich nicht mit Frust, sondern eher, dass ich doch wieder denke, vielleicht ist das ja doch was für dich. Mhm. Und ich fand es erleichternd eigentlich zu sehen, sind ganz normale Menschen wie du und ich.
Und dann bist du wieder zurück nach Hause und hast gedacht, jetzt kaufe ich mir die Khaki-Hose.
Genau, nein, die hatte ich schon. Nee, also bin wieder zurück nach Hause und also in diesen 3 Wochen ist halt unheimlich viel passiert, also erlebt, aber auch in mir selber nachgedacht, gebetet und überlegt, ist das wirklich was für mich? Und dass ich nach Hause gegangen bin und habe überlegt oder gebetet und habe gesagt, wenn das was ist, dass ich ins Ausland als Missionar gehen soll, dann bin ich dazu bereit. Nicht wissend, in welcher Form, wie das aussehen könnte, wohin, sondern habe erst mal weitergelebt, bin in meinem Beruf zurück als Krankenschwester und habe gearbeitet.
Hattest du nicht gedacht, wenn ich jetzt Missionarin werde, muss ich geistlicher werden, muss ich mein Umfeld mit der Botschaft der Bibel konfrontieren?
Ich glaube, dadurch, dass ich mir die Arbeit vor Ort angesehen habe, hatte ich das jetzt nicht unbedingt, weil ich gesehen habe, dass man in seinen Begabungen in ganz unterschiedlichen Bereichen gebraucht werden kann. Deswegen glaube ich, habe ich jetzt nicht gedacht, ich muss jetzt nur noch evangelisieren. Damals, wie gesagt, war mir eigentlich nicht bewusst, dass ich weiter als Krankenschwester arbeite. Ich habe eher gedacht, der Beruf wird mir nützen, weil oft die medizinische Versorgung in solchen Ländern ja gar nicht so gut ist. Hätte mir auch jetzt vorstellen können, in so ein abgelegenes Dorf zu gehen. Und weil, wie ich hatte ja gesagt, diese Missionsorganisation, also die Arbeit dieser Missionsorganisation hat mir schon sehr gefallen. Das Ziel, die jetzt nicht so einfach an eine Bibel kommen, wir können ja überall hingehen, Internet oder ins Geschäft Bibel kaufen, wir kommen ja überall hin. Die Leute haben das aber häufig nicht.
Weil sie keinen Strom haben?
Weil sie keinen Strom haben, weil sie so isoliert leben. Dass ich mir schon auch hätte vorstellen können, dort zu leben und zu arbeiten, aber in welcher Arbeit ich jetzt involviert gewesen wäre, ob es jetzt eine Bibelübersetzung oder den Leuten Lesen und Schreiben beibringen, das stand für mich noch ganz offen, da habe ich mich überhaupt nicht festgelegt. Ich war erstmal bereit und habe gesagt, kann ich mir vorstellen.
Wie kann man das beschreiben, Michaela? Da will jemand wie du in den Dschungel, ist das richtig?
Ja, kann man so sagen. Kann man in sich, den
Dschungel, ja. Kommt aus der Zivilisation, hat alles und du sagst, ich bin bereit, in den Dschungel zu gehen, wo es nichts gibt.
Ja.
Was passiert da in einem? Warst du schon früher eine, die im Dreck gespielt hat?
Gar nicht. Also ich habe eine ganz normale Kindheit verbracht. Ja, ich habe mit Puppen auch mit Dreck gespielt. Ich glaube, was wirklich überzeugend war, ist, dass ich es so wichtig finde, dass Menschen von Gott hören und die Heilsbotschaft und man in dieser Arbeit involviert ist, oder ich in dieser Arbeit involviert bin, dass ich bereit war, mein Leben, was ich hier lebe, zu überdenken und nicht nur für mich selbst lebe. Ich würde sagen, es kommt ein Stück Abenteuerlust dazu, was einem aber auch nicht langfristig in so Gegenden hält. Das hilft vielleicht mal so am Anfang, aber das hält einen nicht da. Ich glaube, es muss eine Überzeugung sein, warum man geht. Und das würde ich sagen, war wirklich, dass mir das Anliegen war, dass Menschen, die keine Möglichkeit haben, die Heilsbotschaft Gottes zu hören.
Was heißt Heilsbotschaft?
Das Evangelium, dass der Jesus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist und mich befreit hat von den Sünden.
Seit wann glaubst du das?
Ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden. Das heißt, meine Eltern sind gläubig. Wir sind zu einer Gemeinde gegangen, christlichen Gemeinde. Und ich habe mich als Kind, wie man sagt, bekehrt. Ich habe aber erst im späteren Jugend-, jungen Erwachsenenalter wirklich, würde ich sagen, die Entscheidung getroffen, mit dem Herrn Jesus mein Leben zu leben. Ihn als meinen Wegbegleiter oder wie soll ich das sagen, zu nehmen und nicht, also meine Sünden waren schon vergeben, da bin ich von überzeugt, aber meine Beziehung, ich hatte keine Beziehung zu Jesus.
Kann man das sagen, dass Christsein auch eine Beziehung braucht?
Oh ja, genau. Christsein ist eine Beziehung, ist keine Religion.
Deine erste Reaktion war, oder dachte ich, oh, da hat jemand auch andere Erfahrungen gemacht mit sich? Also hattest du lange keine Beziehung zu
Jesus? Ja, ich hatte lange, glaube ich, keine Beziehung zu Jesus.
Also wir sitzen hier und sehen uns heute zum ersten Mal. Wir haben jetzt keine Beziehung. Wir kennen uns nicht. Und wie baut man zu Jesus eine Beziehung auf oder wie hat man zu Jesus eine Beziehung? Dich sehe ich jetzt.
Ja.
Würden wir uns in 2 Wochen wieder sehen, dann könnten wir über das reden.
Ja.
Wir können WhatsAppen und so weiter. Wie hältst du die Beziehung wach?
Also ich lese regelmäßig und gerne die Bibel. Und Gott hat alles, was uns Menschen betrifft, an Prinzipien, die er hat für uns, seinen Plan, seinen Heilsplan auch, alles aufgeschrieben. Und ich finde die Bibel halt immer noch sehr aktuell, spricht immer wieder neu in mein Leben rein, in verschiedene Situationen. Und Gebet ist eine Beziehung zu haben, wenn ich mit Gott rede. Ich kann mir alles sagen, was mich bewegt.
Kriegst du auch Antwort?
Ja, also ich höre keine Stimme, würde ich so sagen, aber ich denke, es sind Gedanken, die kommen durch Bibelverse, die ich lese, wie ich schon gesagt habe, ist immer aktuell die Bibel, dann sind bestimmte Verse, die mich ansprechen oder Abschnitte in der Bibel, die mich ansprechen, ja.
Wenn ich die Bilder sehe hier auf eurer Homepage, also wenn man keine Abenteuerlust hat, dann würde ich sagen, da geht man nach 14 Tagen wieder.
Okay.
Bist du das? Oder ist deine Kollegin?
Nee, ich bin da hinten in der Ecke. Genau. Da an dem.
Da hält gerade eine Frau, ich vermute mal, dass sie es irgendwie so mit dem Auge macht, die irgendwas.
Oder? Ja, genau, die zeigt mir, glaube ich, gerade was.
Ein Wartezimmer ist es ja keins, wo man aufrufen muss, ne?
Ja, ich muss aber sagen, das ist nicht unsere tägliche Arbeit, ne? Das waren so Einsätze, die wir in unsere umliegenden Dörfer gemacht haben.
Ah, okay.
Ja, unsere tägliche Arbeit, haben wir schon ein Haus, eine Praxis, wo die Patienten kommen und wir die in der Praxis versorgen.
Das ist ja hier jetzt auch dieser Einsatz dann wahrscheinlich?
Genau, das ist auch dieser Einsatz, ja.
Wenn ihr da kommt, ist dann Auflauf, oder? Die sind dankbar.
Die sind alle sehr dankbar. Man muss sagen, das Gesundheitssystem im Land ist nicht das Beste. Ja, genau. Das Gesundheitssystem im Land ist nicht das Beste. Und das ist der Grund, warum unsere Organisation sich entschieden hat, eigentlich das Ziel ist, wo ich arbeite, in einer Tagesklinik, die Missionare, die im Land sind, zu versorgen. Das war jetzt mal erst das erste Anliegen der Missionsorganisation, weil wir gesagt haben, wir müssen unsere Missionare fit halten. Und neben den Missionaren, die wir versorgen, versorgen wir die Einheimischen, die in den umliegenden Dörfern leben. Und und dann machen wir halt Einsätze entweder in unsere umliegenden Dörfer, gehen hin zu ihnen und bieten medizinische Hilfe an, noch ein bisschen Schulung. Oder Missionare, die im Dschungel leben, die fragen, könnt ihr mal kommen? Und einfach helfen mit denen. Weil oft sind die Missionare halt selber haben keinen medizinischen Hintergrund, aber die Leute kommen zu denen mit sämtlichen medizinischen Problemen. Manche sind einfacher zu lösen als andere. Und dann sagen, die können nicht mehr für ein paar Tage kommen. Und dann können wir mal gerade die schwer krank sind, vielleicht chronisch krank sind, dass man denen helfen kann.
Also die hätten keine Hilfe vor Ort, wenn ihr nicht kommen würdet.
Viele haben keine Hilfe, beziehungsweise die müssen einige Stunden zu Fuß durch den Dschungel laufen, um dann zu einer kleinen Erste-Hilfe-Station zu kommen, wo dann die eventuell besetzt ist. Also das ist kein Arzt, ist jetzt auch kein Krankenpfleger oder Schwester, ist jetzt sowas dazwischen. Das sind schon ausgebildete, im medizinischen Bereich ausgebildete Kräfte.
Einheimische?
Einheimische, ja, genau. Aber wie gesagt, die Einheimischen aus dem Dorf, die müssen halt selber ein paar Stunden bis zu 2-3 Tagesreisen durch den Dschungel laufen. Genau, die sind halt krank.
Es kann sein, die kommen nicht an, sondern sterben unterwegs.
Passiert auch. Ja.
Und hat dich das gedauert, als du das so mitgekriegt hast, wie die leiden und leben?
Ja, also es ist nicht einfach immer mitzusehen, dass wir eigentlich gute medizinische Hilfe haben. Zum Beispiel, wenn jetzt einer von unseren Missionaren echt schwer krank ist, den können wir immer noch außer Landes fliegen, nach Australien oder wie auch immer, um sie da bessere, weil wir sind begrenzt, wir sind kein Krankenhaus, wir sind diagnostisch begrenzt, was Behandlung, alles was OPs angeht, machen wir nicht. Trotzdem haben wir die Möglichkeit, die Missionare rauszufliegen. So, das können wir halt mit den Einheimischen nicht machen. Die verweisen wir dann ins Krankenhaus im Land, wissend, eventuell ist kein Arzt da, eventuell sind keine Materialien da, eventuell ist keine Medizin da. Vielleicht funktioniert gerade auch, ist das Krankenhaus geschlossen, weil sie streiken oder kein Strom, kein Wasser. Also die Bedingungen sind schon schlecht. Und das tut einem dann schon manchmal weh, wenn ich weiß. Und trotzdem hat man auch immer wieder tolle Erlebnisse gehabt, wenn man kranke Leute ins Krankenhaus gebracht hat, dass ihnen geholfen wurde, dass sie überlebt haben.
Fahrt ihr die denn dahin?
Also wenn die jetzt zu uns in die Tagesklinik kommen und wir wissen, die müssen ins Krankenhaus, dann fahren wir die zum Teil hin. Manchmal holen wir uns jemanden anderen und sagt, kannst du denn bitte dahin fahren?
Die Tagesklinik, in der ihr arbeitet, für die Missionare? Oder wo die Missionare zu euch kommen?
Genau.
Heißt, dass dort ausschließlich die Missionare eurer Gesellschaft behandelt werden?
Genau.
Ist es nicht so, dass um das Krankenhaus rum Einheimische sind rütteln am Zaun und sagen...
Die kommen auch dahin.
Ach, die kommen auch
dahin. Die kommen auch dahin. Ah, okay. Wir müssen, die aus den, wie gesagt, aus den umliegenden Dörfern, die um unsere Missionsstation rum sind, die kommen auch
also
dahin.
Also sagt nicht, wir machen den Laden runter, hier kommen nur Missionare rein, sondern jeder, der krank ist...
Genau, wir haben ja auch ganz viele Einheimische auf der Station leben. Das ist eine große Missionsstation, da haben wir halt Schule für die Missionarskinder. Also wir haben halt jede Menge... Also unsere Organisation hat allein mit Kindern über 600 Missionare im Land. So, und das ist die Missionsstation, wo wir arbeiten, ist quasi das Zentrum, wo alle Fäden zusammenlaufen und von wo wir aus auch die Missionare im Dschungel, im Busch, wie man es immer nennen soll, unterstützen, damit die da bleiben können vor Ort, dass sie nicht für jeden Einkauf rauskommen müssen.
Kann man sich ja als hier Lebenden überhaupt nicht vorstellen?
Schwer vorstellbar.
Hast du keinen Kulturschock, als du dort ankamst?
Ja. Bin ich auch dankbar, wir sind darauf vorbereitet worden, wir wussten, dass es kommt.
Ja, Wissen ist das eine.
Genau.
Spüren und schmecken und riechen.
Riechen ist das andere. Aber man ist nicht ganz so überrascht. Aber man macht's durch und ich finde, es kommen immer wieder Phasen, wo man immer mal wieder durch so einen Kulturstress geht, würde ich sagen. Schock würde ich jetzt nicht mehr so nennen, aber dann geht man immer mal wieder durch so einen Kulturstress durch.
Gibt es da nicht mal mehr Phasen, in denen du denkst, Leute, ihr könnt jetzt alle machen, was ihr wollt, ich gehe heim?
Ja, das gibt's auch mal. Die Zeiten halten allerdings nicht so lange an.
Denn wenn ich irgendwo im Job bin, habe ich ja auch irgendwo, egal in welchem Land, jetzt habe ich ja irgendwann mal die Faxen dicke.
Ja, genau.
Und sage, jetzt suche ich mir was anderes raus.
Ja.
Ist es da nicht schwierig, wenn man denkt, oh, Gott hat mich hierher berufen, ich muss hier bleiben? Also du sagtest ja, du hast so den Auftrag oder ihr als Ehepaar.
Genau. Also ich habe mich jetzt nicht gezwungen, ich muss hier bleiben, weil ich finde, es gibt immer wieder Lebensumstände, da lenkt einen Gott auch wieder woanders hin. Im Moment sehen wir das noch so, dass wir auch wieder zurückgehen.
Wann?
Ende des Jahres, im November, planen wir im Moment wieder zurückzugehen.
Okay, nochmal zurück zu dieser ganz schwierigen Phase.
Ja.
Wenn man wirklich hier oben, also
Oberkante,
Unterlippe und denkt, ich kann nicht mehr.
Ja.
Kann man sich da zurückziehen dann auch, oder?
Ja, das kann man schon. Also wir haben ja unser eigenes Haus auf der Missionsstation, da kann man sich zurückziehen. Wir können auch mal in Urlaub fahren. Oder meistens ist eher fliegen, weil die Infrastruktur so schlecht ist, dass die Straßen nicht so gut ausgebaut sind. Also das gibt's schon, um dass man sich zurückziehen kann, ja.
Und wenn er dann in den Dschungel kommt, deine Begriffe zu benutzen, ich überspitze wieder mal.
Ja.
Sagt ihr dann, wer von euch ist gläubig? Der darf jetzt zuerst behandelt werden. Also die Anthropologen, die haben ja einen ganz großen Vorbehalt gegenüber Missionaren, ja, die irgendwo zu den New Tribes, zu den neuen Stämmen gehen und da auf einmal auftauchen. Und ihr bringt ja nicht nur Medizin, sondern ihr bringt die Bibel, ihr bringt das Evangelium, sagt das Heilsbotschaft, also die Botschaft von Jesus. Da hat man ja auch Konfrontationen mit den Anthropologen, die sagen, ihr müsst die Stämme hier lassen, wie sie sind. Jetzt kommt ihr mit eurer blöden Arznei und zerstört alles. Und dann kommt ihr noch mit dem Evangelium, mit dieser Botschaft.
Ja.
Ihr macht ja alles kaputt.
Aus der Sicht wahrscheinlich, ja, machen wir alles kaputt. Ich glaube, wenn man erlebt hat, wie die Menschen leben, und auch da wieder eine Beziehung zu den Papua-Neuguineen hat, Einzelnen, und die aus ihrem Leben erzählen, was sie eigentlich für Schwierigkeiten durchmachen, in welchen gefangen sind in ihrem Geisterglauben und was das für ihr Leben bedeutet, dann glaube ich nicht, dass wir Dinge kaputt machen.
Kannst du uns da mal mit reinnehmen in so ein Geschehnis mit Geisterglauben und Abhängigkeiten und Angst?
Ja. Ich habe eine Freundin, die kommt regelmäßig und hilft mir so ein bisschen im Haushalt, im Garten und so. Und die ist seit einigen Jahren gläubig. Und sie lebt mit ihrer Familie zusammen. Also die leben alle an also unterschiedlichen Häusern, aber alle zusammen, dicht zusammen. Die, würde ich sagen, sind nicht gläubig, also glauben nicht an Gott und an der Grund, warum jemand krank ist, ist häufig, dass sie denken, sie sind verflucht worden. Deswegen ist jemand krank. Nicht, weil einer von Viren, Bakterien krank geworden ist, sondern es steht ein Fluch dahinter. Häufig werden dann Frauen beschuldigt oder Kinder, dass sie den anderen krank gemacht haben und diesen Fluch ausgesprochen haben. Und meine Freundin ist halt jemand, die schon mal deswegen beschuldigt worden ist. Und die wird mit dem Tod bedroht. Das heißt, wenn jemand beschuldigt worden ist, diesen Fluch ausgesprochen zu haben, der soll umgebracht werden.
Geopfert?
Na, nicht geopfert, schlichtweg. Manchmal steht auch Folter damit bei, erst gefoltert, aber dann wirklich getötet werden, damit der keinen anderen mehr verfluchen kann, damit diese, also, oder krank machen kann, wie man das sagen soll. Und in diesen Ängsten lebt sie, aber das hat ja alles mit Geisterglauben zu tun. Und in diesen Ängsten lebt sie dann. Sie weiß mittlerweile, dass das nicht so ist. Und trotzdem hat man ja, und dass sie weiß, wenn die mich umbringen, dann bin ich bei Gott. Und da geht's mir besser, wie auch immer.
Ja, ne? Aber das ist das eine.
Genau, und trotzdem lebt sie ja mit der Realität.
Richtig.
Und mit der Bedrohung, mit einer Morddrohung.
Sie lebt immer noch in dem Clan.
Sie lebt da immer noch, genau. Und dann beruhigt sich das alles wieder. Und dann kommt das mal wieder hoch, wenn jemand krank ist. Oder eine Schwägerin hatte mal eine Fehlgeburt und dann wurde sie wieder beschuldigt.
Ja. Das heißt, sie lebt in permanenter Angst, dass bei der nächsten Krankheit sie auf dem Folterstuhl sitzt und dann gefoltert und dann getötet wird.
Ob das eine permanente Angst ist, weiß ich nicht, aber die Angst ist bestimmt immer mal wieder da, weil es halt sie schon ein paar Mal erlebt hat.
Lädt sich dieser Frust und dieser Geisterglaube nicht auch an euch ab, indem ihr beschuldigt werdet aufgrund eures Andersseins? Das Negative und die Krankheit und das Böse in den Stamm gebracht zu haben?
Also das kann ich jetzt nicht so sagen, weil, wie gesagt, wir leben ja auf der Missionsstation und ich habe das jetzt so noch nicht erlebt oder es ist mir noch nie kommuniziert worden, das stimmt. Ich glaube jetzt unsere Missionare, die wirklich vor Ort immer wesentlich mehr mit den Einheimischen leben, da kann ich mir vorstellen, dass die da schon mal eher mit konfrontiert werden. Aber ich persönlich bin da jetzt so noch nicht mit konfrontiert worden.
Erlebt ihr dann auch, ihr meine ich jetzt generell als Team?
Ach, okay.
Erlebt ihr dann auch die Auseinandersetzung zwischen bösen Geistern und Gott?
Also.
Hat sich Gott schon manifestiert als jemand, der stärker ist als die Geister? Dass das Volk das sieht? Der Stamm?
Ich denke schon, dass das definitiv so ist. Ich persönlich habe das jetzt so noch nicht mitbekommen vor Ort.
Also durch Berichte von anderen?
Es ist jetzt eher, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, dass meine Freundin immer noch nicht umgebracht worden ist, würde ich vielleicht als so einen Fall beschreiben, weil sie den Geist Gottes hat und auch ganz deutlich das der Familie sagt und sagt, mein Glaube ist stärker als euer. Und ich glaube, da haben sie schon sehr Respekt vor. Ja.
Die begibt sich ja dann in Gefahr. Doppelte Gefahr.
Die begibt sich richtig in Gefahr, ja.
Hat Gott zu dir gesprochen, dass du das tun sollst und dort bleiben sollst? Kann man auch sagen, muss Gott reden, oder kann ich auch sagen, ich habe einfach Bock?
Ja. Vielleicht erzähle ich mir einfach, viele fragen, wie seid ihr denn nach Papua-Neuguinea, oder warum seid ihr in Papua-Neuguinea? Wie habt ihr euch entschieden für dieses Land? Genau. Und ich finde, da sind wir schon ziemlich pragmatisch drangegangen. Wir haben in England, hat New Tribes Mission eine Bibel- und Missionsschule, das heißt, die machen halt Vorbereitungen für das Leben im Ausland. Das haben wir 2 Jahre gemacht, und während dieser Zeit haben wir uns eigentlich mehr damit beschäftigt, wo sind eigentlich unsere Stärken, wo können wir uns vorstellen, in dieser großen Arbeit, wo so viele unterschiedliche Leute gebraucht werden mit ihren Begabungen, wo können wir uns da sehen? Und es hat sich halt rauskristallisiert, dass wir uns eher im unterstützenden Dienst, wie wir das nennen, vorstellen können. Und mein Mann ist halt im IT-Bereich tätig, ich Krankenschwester. Ich war jetzt nicht unbedingt so fixiert, wieder als Krankenschwester zu arbeiten, weil ich da so ein bisschen an Haken gehangen habe, weil ich dachte, das wird wahrscheinlich gar nicht so gebraucht, denn in den meisten Ländern gibt es sicherlich internationale Krankenhäuser, die man nutzen kann. Und IT-Leute werden überall gebraucht. So, deswegen war so ein bisschen, wo gehen wir denn jetzt hin? So, und wir hatten uns jetzt auf eine Missionsorganisation, New Tribes Mission, eingelassen, oder nicht eingelassen, sondern entschieden, dass wir mit denen arbeiten wollen. Und dann sind wir auf die Webseite gegangen und haben gesagt, wo ist denn gerade Bedarf? Mhm. Und dann war Papua-Neuguinea, brauchen IT-Guy und eine Krankenschwester. Und dann haben wir gesagt, gehen wir doch mal dahin. Und haben dann die Leitung dort, also Missionsleitung dort angeschrieben und gesagt, könnt ihr uns gebrauchen? Und haben die ja gesagt, dann sind wir dahin.
Habt ihr da so ein Bonding gemacht, oder seid ihr sofort gekommen und am anderen Tag Kittel an und los?
Ja, also ganz so war es nicht. Also Bonding würde ich jetzt auch nicht sagen. Wir waren halt in Kommunikation, und dann ist ja schon einiges, was man vorbereiten muss, bevor man ausreist. Vor allen Dingen, wenn man jetzt sagt, ich mache das nicht für ein Jahr, sondern ich mache es langfristig. Ne? Man gibt seine Wohnung auf und überlegt, was bekomme ich vor Ort, also an Materialien, die ich oder wie ich lebe.
Was mache ich mit meinen 3 Autos?
Genau, ja. Und meinen ganzen anderen Reichtum. Wo stelle ich den unter? Was verschenke ich? Was verkaufe ich? Was gebe ich weg? Was nehme ich mit? Und das sind ja alles Vorbereitungen. Die Vorbereitungen jetzt vor Ort, also wie lebe ich in so einem Land, die haben wir ja gehabt mit der Missionsausbildung. Das jetzt waren eher so praktische Schritte noch. Und da haben wir uns vorbereitet, und dann natürlich die ganze Einreise. Ich brauche eine Arbeitsgenehmigung, ich brauche ein Visa und was man dafür alles machen muss. Das sind ja auch nochmal jede Menge, ich weiß nicht wie viel, so ein Stapel Papier durchgearbeitet, bis wir dann das alles hatten und einreisen konnten, ja. Und dann sind wir August 2010 ausgereist, ja.
Wie hat euer Umfeld reagiert drauf, als ihr sagtet, Freunde, das war's, wir gehen jetzt mal für ein paar Jahre weg?
Also das war ja auch nicht von heute auf morgen, das war ja auch eine Vorbereitung. Ne? Dadurch, dass wir beide diesen Missionseinsatz gemacht haben, dass das immer mal wieder Gesprächsthema war, und dann wir als ersten Schritt überlegt haben, ach, wir können uns vorstellen, ins Ausland zu gehen. Dann waren wir erst mal 2 Jahre in England für die Vorbereitung. Ich meine, da war schon klar, danach gehen wir ins Ausland. Aber da hatte ja jeder Zeit, sich irgendwie mit dem Gedanken auch so ein bisschen anzufreunden.
Seid ihr da gehypt worden in eurem Umfeld?
Also gehypt würde ich das nicht sagen. Ich bin sehr dankbar, dass unsere Familien immer hinter uns standen. In der Gemeinde, die haben uns, also sonst hätten wir das auch nicht gemacht. Die haben uns von Anfang an unterstützt und haben gesagt, finden wir gut, und haben immer geguckt, wo sie uns helfen können. Und das ist auch heute noch so.
Angekommen dort?
Ja, definitiv. Angekommen ist und zu Hause geworden. Ja.
Und ihr könnt euch auch vorstellen, wie nennst du das, Terms?
Ja.
Welche Terms anzuhängen? Mal unter der Voraussetzung, ja, es geht gut mit der Gesundheit.
Ja, genau. Doch, könnten wir uns vorstellen, ja.
Vielen Dank.
Ja.
4 Schlussfragen.
Ja.
Jetzt kommt's.
Jetzt kommt's. Ich habe 3 Bücher, die mir spontan eingefallen sind, die ich mehr als einmal gelesen habe und fand es jetzt schwierig, weil die beide doch irgendwie sehr relevant in mein Leben gesprochen haben, das mich zu entscheiden. Das eine war Im Schatten des Allmächtigen. Dann habe ich noch ein Buch gelesen, Die Kunst des selbstlosen Dienens von Charles Swindoll und Die Bibel. Das waren die 3 Bücher, die ich im Kopf hatte.
Gut, die Kunst des Zeichnens ist es nicht, selbstlosen Dienens. Guck mal, da steht er schon.
Ja.
Um was geht's da genau?
Ums Dienen. Das ist jetzt wirklich auch schon ein bisschen, das ist jetzt wirklich auch schon ein bisschen her, genau. Ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gelesen habe. Aber ich weiß, dass ich das sehr herausfordernd fand, was es bedeutet, als Christ wirklich ein Diener zu sein. Das heißt, man wird halt nicht nur gehypt und Schulterklopfer, sondern ein Diener wird halt auch schon mal so ein bisschen,
muss leiden.
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich leiden muss als Diener, ansonsten bin ich kein richtiger Diener, das nicht. Aber dass es nicht automatisch heißt, wenn ich ein Diener bin, dass ich immer Anerkennung bekomme. Aber was es trotzdem heißt, ein fröhlicher Diener Gottes zu sein, das hat mich sehr herausgefordert.
Ja. Dann könnte die nächste Frage passen, nämlich wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor 5 Jahren? Ihr seid ausgezogen, ja. 2010.
Ja, ja.
Machen wir einfach mal 10 Jahre drauf.
Ich glaube, dass ich besser Nein sagen kann zu Anforderungen, Erwartungen, die an mich gestellt werden. Oder vielleicht kann man so sagen, besser abgrenzen kann manchmal. Und dann sage ich mal Nein dazu und dann muss ich nicht ständig ein schlechtes Gewissen haben.
Hast du das vorher so, dass du dachtest, wenn ich jetzt Nein sage, dann denken die schlecht von mir?
Ich glaube, und man kann wirklich 5 Jahre sagen, nicht 10. Ich glaube, dass ich am Anfang gerade auf der Missionsstation, wo ich gelebt habe, mich häufig verglichen habe mit anderen und gedacht habe, ich muss mehr machen oder ich muss das machen und ich kann nicht Nein sagen, weil die anderen sagen auch nicht Nein. Aber dass ich mehr gelernt habe zu sagen, ich bin ich, das sind meine Grenzen, meine Kapazitäten und da darf ich auch Nein zu sagen.
Steht man da in der Gefahr, ein Christsein zu präsentieren, das nicht dem entspricht, wie ich bin, nur um anderen zu signalisieren, hey, ich lese täglich in der Bibel. Also im Prinzip, ja, du stehst morgens auf und machst Licht an, damit der andere denkt, oh, das ist so früh.
ich glaube jetzt nicht, dass ich unter meinen direkten Kollegen was beweisen muss. Das war wahrscheinlich eher so mein Denken, dass ich denke, ich muss das machen, ja.
Welche Überzeugungen, Frage 3, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in diesen Jahren zugelegt oder angeeignet hast, haben dein Leben verbessert?
Ich glaube, das hat auch wieder mit der vorigen Frage so ein bisschen zu tun. Ich habe vor einigen Jahren Seelsorgeseminar mitgemacht und im Rahmen dessen habe ich mich mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigt, Selbst- und Fremdwahrnehmung, ein bisschen, wer bin ich, wer oder wie sind die anderen und habe mich besser verstehen gelernt, aber auch andere. Und das hat, glaube ich, hat mein Leben schon geprägt und verändert.
Letzte Frage. Plakat. Gut, ja. Das steht jetzt nicht im Dschungel.
Nee.
Genau. Wie heißt die Sprache, die dort gesprochen wird?
Also es gibt über, ich glaube, um 800 verschiedene Sprachen, aber es gibt eine Handelssprache und die nennt sich Pidgin English und die sprechen wir jetzt. Ja. Genau.
Also steht irgendwo, wo viel dran vorbeifahren,
ja,
Leute. Und du hast die Chance jetzt,
genau,
dein Statement.
Ja. Ich habe gesagt, ich würde gerne draufschreiben, Christus macht frei.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt einpacken und morgen losfahren. Und ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut. Tschüss.